Sinnplauderei. Der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann und ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. Als Keynote-Speakerin und Moderatorin geht bei mir alles um das Thema Mensch und so auch hier im Podcast. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ich Menschen einladen kann, die Interessantes zu berichten haben oder an interessanten Themen forschen. Und deswegen ist es mir eine besondere Ehre, heute hier Frau Dr. Ramona Samba zu Gast zu haben. Sie ist CEO von Sync to Brain. Und liebe Ramona, du wirst uns gleich sagen, woran ihr arbeitet und was du eigentlich machst. Herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Sehr schön. Ja, liebe Ramona, willst du erzählen? Ihr habt ja ein Startup, Sync to Brain. Was macht ihr da genau?
Ja, genau. Bei Sync to Brain geht es darum, eine effektive Therapie für psychische Krankheiten zu entwickeln und das Ganze fast ohne Nebenwirkungen im Gegensatz zur Pharmatherapie. Und da forschen und entwickeln wir an einem Ansatz, der personalisiert auf den individuellen Zustand des Gehirns eingeht. Wie tief soll ich einsteigen?
Ja, wir werden noch tiefer danach. Genau, nee, super. Also ihr habt ein Startup gegründet. Genau, du bist Startup-Gründerin. Wir haben es gerade erzählt. Du bist 40 Jahre alt, promovierte Chemikerin. Und zwar hast du angewandte Chemie studiert. Und vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, wie kamst du auf die Idee, Gründerin zu werden und zu diesem Thema?
Ja, genau. Das ist auch tatsächlich ein spannender Einstieg, eine spannende Geschichte. Ich war während meiner Zeit im Studium und auch interessanterweise noch nachher in der Promotion und in der Forschung davon überzeugt, dass ich nicht so eine kreative Person bin, die irgendwie die guten Ideen hat. Deswegen, ich hätte nie damit gerechnet, irgendwie Gründerin zu werden, weil ich dachte immer, das sind die, die da in ihrem Zimmer sitzen und irgendeine grandiose Idee haben und dann in der Garage das erste Produkt bauen und so. Und da habe ich mich irgendwie nie gesehen. Das heißt, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und in meinem Studium habe ich mich eben schon mit angewandter Chemie beschäftigt. Also wie kann ich eben die Dinge so entwickeln, dass sie nachher den Menschen nützen und nicht im Elfenbeinturm verbleiben. Und so dann auch später. Ich war dann im Technologietransfer von dem Forschungsinstitut noch. Auch meine Doktorarbeit hat sich um das Thema gedreht. Und dann wurde ich aus meinem Netzwerk sozusagen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei Sync to Brain einzusteigen. Damals war die Firma schon ein Jahr gegründet. Und es ging dann auch darum, weitere Fördermittel zu akquirieren und die Position im Management zu besetzen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon so eine Zusatzausbildung Richtung Management gemacht. Und dann war das ganz cool, weil dann war das ein Forschungsthema, das mich interessiert hat, eben das Gehirn und wie kann man da Dinge rauslesen, wie kann man das Gehirn ableiten und stimulieren. Aber die Rolle war eben die des Managements, der Organisation. Und das ist das, was ich gut kann und was ich schon immer gerne gemacht habe. Und dann war das Faust aufs Auge. Und ich habe eigentlich in den ersten Sekunden durch meinen Puls gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Habe dann noch einige Wochen gebraucht, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich es auch wirklich mache.
Ja, super. Und wann habt ihr gegründet? Wann bist du reingekommen?
Genau, gegründet wurde Sync to Brain 2019, dann auch im Rahmen von Exist, also so Existenzgründung aus der Wissenschaft. Und dann zur zweiten Phase dann, wir haben 2020 im Sommer, im Juli, glaube ich, das erste Mal telefoniert und haben dann einen Businessplan geschrieben. Bis das Funding dann da war März 21 und da bin ich dann eingestiegen.
Ja, super. Und wie kamst du dazu, dass du die Menschen gekannt hast, die da schon drin waren? Also wie hat diese Vernetzung stattgefunden?
Das war wirklich erweitertes Netzwerk. Also damals war der Medical Innovations Incubator beteiligt, also das Startup so zu unterstützen ein bisschen. Die haben dort Interimsmanagement gemacht und haben dann eben gesagt, okay, wir müssen da jetzt eine Person suchen und haben dann einfach mit Leuten gesprochen in ihrem Netzwerk, die dann wiederum mich kannten in meinem Netzwerk. Und es ist ganz interessant, weil der Christoph, mein Mitgründer und ich, wir haben eigentlich sehr überlappende Netzwerke, aber wir sind uns nie begegnet irgendwie. Also hätte eigentlich mal passieren müssen die Jahre davor, aber wir kannten uns tatsächlich nicht. Ich kannte seinen Vater, er kannte meinen Chef. Es gab so verschiedene Punkte, aber ja, Netzwerk wäre die kurze Antwort.
Ja, toll. Ja, ich gebe ja sogar Kurse Netzwerken für Frauen, aber das hast du nicht gebraucht. Du hast es schon so.
Ja, da kann man immer was lernen.
Ja, super. Nee, und hat es dann auch gematcht, also personell, weil ich meine, von der Sache her, ja, für die gleiche Sache brennen ist ja eins, aber dann auch zusammenzuarbeiten, fast ähnlich wie ein Ehepaar, um die Sache vorwärts zu bringen ohne Streit, ist ja nochmal eine andere Challenge.
Absolut, ja. Also ich hatte so ein Gefühl von Anfang an. Ich habe ja in meiner Laufbahn sehr viel mit, ich sage jetzt mal ganz wertschätzend, Nerds zusammengearbeitet und konnte das gut, habe die gut verstanden. Die haben so eine bestimmte Art, irgendwie zu sein und zu reden oft. Und ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl, dass das gut matcht. Das war einfach irgendwie so auf der Sympathieebene, hat das gleich ganz gut funktioniert. Aber ich wusste auch, das ist kein Selbstläufer und das XS2-Programm, also wo man dann wirklich die Firma gründet und so weiter, das läuft 1,5 Jahre und das Funding war genau für meine Stelle für 1,5 Jahre da. Und dann habe ich einfach gedacht, so jetzt probiere ich das die 1,5 Jahre. Und wenn ich dann merke, nee, das knirscht, das flutscht überhaupt nicht, dann ist es eine gute Testphase gewesen.
Ja, sehr cool, super. Und vielleicht noch einmal, bevor wir auf euer Produkt eingehen oder eure Geschäftsidee, würde mich mal interessieren, wir setzen uns ja im Verband der Unternehmerinnen, wo ich sehr aktiv bin, sehr für Frauen in MINT-Berufen ein. Aber ich denke mal, als du Chemie studiert hast, da war die Frauenquote im Studium nicht ganz so groß. Wie kamst du dazu, das zu machen? Wie kam die Leidenschaft für die Chemie?
Ja, also die Leidenschaft für die Chemie kam tatsächlich durch meine Chemielehrerin, die ich hatte. Die habe ich dann, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ich meine, in der 10. oder 11. Klasse hat mein Chemielehrer gewechselt. Hätte ich den ersten bis zum Schluss gehabt, hätte ich auf ganz hundertprozentig sichere Wahrscheinlichkeit nicht Chemie studiert. Wir haben überhaupt nicht gematcht. Aber dann hat er eben, wie gesagt, das gewechselt und ich hatte eine Lehrerin bekommen und plötzlich habe ich alles verstanden, habe gute Noten geschrieben. Ich dachte immer, die macht irgendwie so ein Easy-Peasy-Unterricht. Wir rasseln alle durchs Abi. Nein, ich habe dann Abi in Chemie gemacht. Wirklich großartig. Also habe dann volle Punktzahl, irgendwie Preis und alles. Und ich dachte so, ja cool, ich kann das ja. Verrückt. Und dann habe ich mir das Chemiestudium angeschaut. Und das war hier ich komme ja aus Tübingen ursprünglich sogar. Und da war hier in der Nachbarschaft in Reutlingen die Hochschule. Eigentlich wollte ich ja weit weg. Aber das Bachelorstudium war Chemistry with Marketing, also auch auf Englisch, mit anderen Aspekten noch dabei, nicht nur Chemie. Da war ich schon so im Umsetzungs-Implementierungsmodus. Und man konnte ein Auslandssemester machen in Dublin und das hat mich irgendwie alles überzeugt, habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal. Und tatsächlich, der Frauenanteil noch im Studium war relativ groß. Ich würde jetzt lügen, wenn ich die Zahl wüsste, gefühlt war es halb halb, aber wahrscheinlich war es so ein Drittel oder so. Im Studium noch. Dann später, also ja, je höher man dann die Karriereleiter geht, desto dünner wird's. Absolut, so ist es.
Ja, mega. Und haben deine Eltern was mit Chemie zu tun?
Gar nicht. Also ich bin auch die Erste in der Großfamilie, die promoviert hat. Also es ist gar nicht so die riesen Akademikerfamilie. Studiert, ja. Aber genau, da kam das nicht her. Die wundern sich auch manchmal bis heute, woher das kam.
Nee, super, ich habe Chemie in der Schule auch geliebt, war da auch sehr, sehr gut drin, hatte Mathe-Leistungskurs und trotzdem wäre ich irgendwie nie auf die Idee gekommen, Chemie zu studieren, weil ich gar nicht gewusst hätte, für was das gut ist. Also ich komme ja aus so einer Unternehmerfamilie und da wird alles immer so vom Ende her gedacht und irgendwie kam ich gar nicht auf die Idee, ja.
Guck mal, ich habe es eben gar nicht vom Ende her gedacht, sondern vom Anfang her. Und witzigerweise hatte ich zwei Studienplatzzusagen. Das eine war Chemie und das andere war Sonderpädagogik. Also es hätte auch komplett anders gehen können.
Ja, Sonderpädagogik machen ja viele Frauen eher dann. Ja, aber ich finde es mega, dass du das so rumgemacht hast. Und jetzt Unternehmerin bist, ist ja auch nochmal ein Schritt. Also akademische Karriere plus dann Unternehmertum, das sind ja zwei Welten. Und das ist ganz toll, wenn sich die verbinden. Es ist ja auch immer mehr so, dass das der Fall ist. Jetzt zu Think to Brain. Ihr macht genau was. Erzähl mal, was ist denn eure Produktidee und wie weit seid ihr schon mit eurem Produkt?
Ja, genau, gut. Also der Bedarf oder wenn wir beim Problem anfangen, dann sind es die psychischen Krankheiten. Das sind 20 Millionen in Deutschland, die, wenn man jetzt mal die größten psychischen Krankheiten zusammennimmt, also Depression, Angststörung und Zwangsstörung, dann sind es 20 Millionen allein in Deutschland. Das ist wirklich riesig, der Bedarf. Und da gibt's natürlich die Pharma und die helfen auch. Also ich will das nicht alles schlecht reden, ja, aber die haben eben sehr, sehr große Nebenwirkungen und manchmal helfen sie auch gar nicht. Und da wird schon lang an alternativen oder nach alternativen Methoden gesucht. Und eine dieser alternativen Methoden, eben das Gehirn zu behandeln, ist die nicht-invasive Hirnstimulation, in dem Fall mit einem Magnetfeld, also transkranielle Magnetstimulation. Magnetfeld wird durch die Schädeldecke eben durchgebracht und erzeugt Strom im Gehirn. Und dadurch wird so ein Ungleichgewicht im Gehirn wieder ins Gleichgewicht gebracht. Diese Methode gibt's, die hilft auch manchen, aber leider wird das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Und hier setzen wir an, wir haben uns angeschaut, ja, warum eigentlich, warum hilft es manchmal, manchmal nicht, warum kann man das nicht so genau vorher wissen, wem das eigentlich hilft und so. Und da haben wir dran geforscht und es hat sich herausgestellt, dass es eben eine Personalisierung braucht. Also ich muss mir das Gehirn, das ich da vor mir habe, genau anschauen in Echtzeit und dann das Ganze auf bestimmte Hirnzustände synchronisieren. Und das machen wir. Das heißt, wo die heutige TMS einfach nur, sage ich mal, mit dem Gehirn spricht, hören wir erst zu. Und sprechen dann und antworten dann. Und die Sprache des Gehirns ist eben Strom und Spannung. Das heißt, wir behandeln da das Gehirn auf individuelle Weise mit diesen Magnetfeldern. Wie das ganz konkret aussieht, wir messen eben mit diesen Elektroden, EEG-Elektroden, das kennt man, und synchronisieren dann die Stimulationspulse. Und dadurch wird es hoffentlich deutlich wirksamer. Die Nebenwirkungen bleiben so gering wie bei der Standardtechnologie.
Ja, das finde ich unheimlich spannend. Das ist eine Welt, mit der ich überhaupt keine Berührung habe. Sind das so Mützen, die man aufzieht, wo diese Elektroden dran sind? Oder wie werden die befestigt am Kopf?
Genau, das gibt's so. Es gibt tatsächlich, das sind wie so Kappen, da sind die Elektroden drin. Wir brauchen eigentlich nur ein paar. Also wir bräuchten eigentlich hier nur so 5 Elektroden, je nachdem, wo man stimulieren möchte. Das heißt, man kann sich das auch wie so solche kleinen Ärmchen vorstellen, die man da dran macht, wie so eine Spange oder so. Gibt's verschiedene Ansätze. Im Moment arbeiten wir mit diesen Mützen, weil die sind einfach am weitesten verbreitet. Und das Magnetfeld, das wird dann durch so eine Spule erzeugt, die man hier eben hinhält.
Ja. Und das heißt, ihr bietet das an. Und wie weit seid ihr? Habt ihr schon zahlende Kunden?
Ja, also wir haben das jetzt so weit entwickelt, dass das Forschungsgerät schon im Markt ist. Das heißt, es gibt ja viele Labore weltweit, die eben so Hirnforschung machen. Und die wollen ja auch in Echtzeit ihre Daten analysieren. Was passiert da eigentlich gerade im Gehirn? Zum Beispiel im Schlaf oder eben gerade auch für solche Therapien. Das heißt, da haben wir weltweit so ungefähr 25 Kunden, die jetzt schon unser Forschungsgerät gekauft haben und das einsetzen in Studien. Und wir wollen das Ganze natürlich als Medizinprodukt zulassen, weil am Ende soll es in der Therapie eben den Menschen zugutekommen. Und da warten wir jetzt gerade auf Rückmeldung. Also wir sind im Prozess der Zertifizierung, sind in Kontakt mit der benannten Stelle, die jetzt eben prüft, ob wir all die Regularien wirklich erfüllen, damit wir dann in den Markt gehen können.
Und habt ihr ein Patent auf eurem Produkt oder wie sichert ihr das vor Wettbewerbern?
Ja, also wir haben jetzt gerade nochmal ein Patent angemeldet. Ist immer ein bisschen schwierig. Das ist ein Algorithmus, der da das zugrunde legt. Da ist die Patentierung oft schwierig. Teile sind da auch veröffentlicht. Also muss man immer so ein bisschen sehen. Aber den Anwendungsfall haben wir jetzt eben nochmal angemeldet. Wir haben noch ein weiteres Patent in so einem, ein Zusatzprodukt sozusagen. Aber ansonsten ist da viel natürlich auch Betriebsgeheimnis.
Ja. Absolut, ja. Und in welcher Phase seid ihr gerade? Sammelt ihr gerade wieder Geld ein? Seid ihr in der Finanzierungsphase oder habt ihr gerade gut Geld und seid eher da am Ausgeben?
Said no startup ever, glaube ich. Aber genau, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch die sagen, nee, wir brauchen gerade nichts. Also wir haben bis jetzt, und das bin ich schon auch stolz drauf, also wir sind ja jetzt schon 5 geworden und haben es bisher irgendwie mit unserem eigenen Geld, öffentlicher Förderung und dem Umsatz eben aus dem Forschungsmarkt relativ weit gebracht, sind jetzt in der sogenannten Seed-Runde. Also wir hatten Pre-Seed über auch so ein Startup-Instrument von Baden-Württemberg, Startup Baby Pre-Seed, kann ich nur empfehlen für die baden-württembergischen Startups. Genau, und haben jetzt eine Seed-Runde angeschlossen mit Wandeldarlehen über Business Angels. Und da sind wir jetzt am Sammeln von 500.000 und so knapp die Hälfte haben wir schon. Also da nehmen wir gerne noch Menschen mit auf, die sich da in dem Thema irgendwie zu Hause fühlen oder denken, was beitragen zu können. Genau, um dann die 500.000 noch voll zu machen. Damit wollen wir dann wirklich bis in den Markteintritt kommen. Also der steht ja wirklich kurz bevor. Wenn jetzt die Zertifizierung gut läuft, dann und die Studienergebnisse kommen, dann sind wir ja im Markt, um dann eben noch mal eine größere Runde zu sammeln, dann die Serie A, die dann für Wachstum eben da sein soll.
Ja, und wie groß ist die Ticketgröße, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht investieren
Ja,
möchte?
unser Mindestticket ist 25.000.
Ja, super. Und jetzt macht ihr Wandlungsdarlehen, das heißt, oder Wandeldarlehen, wann, in welchem Zeitraum wird dann quasi, kann man als Gesellschafterin oder Gesellschafter beitreten?
Ja, genau. Also wir haben das alles jetzt schon so definiert, und wir rechnen damit, in wahrscheinlich 2027 eine größere Runde zu raisen, vielleicht sogar schon vorher. Also das ist so der Zeithorizont, wo
Ja.
dann eben auch die Gesellschafterrechte dann eintreten.
Ja, ich glaube, man darf das Wandeldarlehen auch nur 2 Jahre behalten, gell? Dann muss man wegen den Zuschüssen, oder ich weiß es nicht, es
Genau, wenn
ändert
man eben, ja, wir sind eben BAFA Invest auch bewilligt,
sich
also man kann da einen Zuschuss bekommen und da gibt es eben diese Begrenzung. Das ist
ja.
richtig, ja, genau. Deswegen haben
Ja,
wir das auch im Blick.
ich bin ja auch als Business Angel unterwegs und da haben wir immer dieses Thema, welcher Business Angel ist zuerst eingetreten mit dem Wandeldarlehen? Das ist die Frist, die für alle dann bindend ist. Ja,
Ja,
genau.
ganz
Ja.
genau.
Ja, nee, sehr spannend. Ich habe mal nachgeguckt. Ich schreibe ja gerade mein drittes Buch zum Thema Mensch und KI und ich habe jetzt mein ChatGPT gefragt, welche Hirnstimulationen bei Depressionen helfen können. Und er hatte mal hier so drei Themen ausgespuckt, und zwar die transkranielle Magnetstimulation, die TMS. Das ist ja das, was ihr macht.
Jackpot. Genau.
Haha, gell? Und die hat er auch dann empfohlen. Dann die
Sehr gut.
Elektrokonvulsionstherapie. EKT und dann die tiefe Hirnstimulation THS. Und er hat dann, als er dann gefragt hat, ich soll mal einen Anwendungsfall, ob ich den haben will, habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gleich einen Anwendungsfall aus der TMS genommen, also das, was ihr macht, weil er gesagt hat, also er zeigt das Beispiel aus der TMS-Behandlung, weil die besonders interessant ist, modern, gut verträglich und mittlerweile auch recht verbreitet. Also ChatGPT heute Morgen ist sozusagen ganz auf eurer Wellenlänge.
Ja, würde ich genauso auch sagen. Und dann kann man eben dazu fügen, dass wir die nächste Innovation sind im Bereich TMS, weil da die Technologie ist da, es ist auch irgendwie schon alles relativ klar und ist jetzt langsam in der Verbreitung. Und wir machen eben dann so Next Level, dass das Ganze durch diese Personalisierung nochmal ein Stück wirksamer wird. Ja.
Ja, nee,
Und
super.
vielleicht noch, wer jetzt zuhört, also EKT, klar, ist völlig, völlig valide und völlig. Hat auch noch ihren Platz in der Behandlung, definitiv. Ist einfach gerade auch für sehr schwere Fälle, wo man schnell auch eine Intervention braucht, sicherlich was, was immer noch sehr viel eingesetzt wird. Und
Ja,
da ist aber
vielleicht
natürlich.
ganz kurz, was EKD ist. Also das sind die kurzen Stromstöße, die kontrollierten epileptischen Anfall auslösen. Also wenn das hier
Genau,
stimmt.
und das ist das Wilde, was man sich immer so vorstellt. Das ist das meistens, wenn man jetzt sagt Hirnstimulation und jemand hat sich gar nicht damit beschäftigt, dann denkt er eben entweder an diese tiefen Hirnstimulationen, die man auch vom Parkinson kennt, gegen den Tremor, wo man wirklich was implantiert,
Ja.
oder eben die EKT, wo dann jemand da so zuckend irgendwie auf dem Stuhl liegt. Und erstens hat sich auch die weiterentwickelt, aber ist natürlich schon immer noch sehr invasiv, sage ich mal, weil da natürlich eben dieser Anfall ausgelöst wird. Das heißt, das ist auch mit Anästhesie verbunden und so weiter. Und da ist TMS wirklich ein viel, viel milderes Verfahren, das dann einfach auch in anderen Fällen eingesetzt wird.
Ja, nee, super. Und dann hat er gefragt, ob ich einen Anwendungsfall haben will. Da habe ich mal auf Ja geklickt. Und da hat er mir ein Beispiel genannt von so einem Behandlungsablauf. Und wie würde denn so ein Behandlungsablauf bei euch aussehen? Ich lese dir mal ganz kurz vor, was die jetzt hier ohne euch schon zu kennen. Also das ist ja noch wo all in, alle das Gleiche, die gleiche Behandlung kriegen sozusagen. Also die untersuchen erst gründlich, dann wird die Motorschwelle individuell eingesetzt. Da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, um die Nervenzellen wirksam zu stimulieren. Dann gibt es Therapiesitzungen, zum Beispiel 5 Tage pro Woche, jeweils 30 bis 40 Minuten. Dabei wird eine Magnetspule an der Stirn platziert, meist über dem linken dorsolateralen präfrontalen Kortex. Also da ist wohl der Bereich, wo Depressionen oft sitzen oder wo da zu wenig Aktivität ist. Dann kommen klopfende Geräusche und leichte Zuckungen. Es ist nicht schmerzhaft. Das Ganze geht typischerweise 4 bis 6 Wochen und die erste Verbesserung merkt man nach 2 bis 3 Wochen. Also so hat mir das ChatGPT mal erklärt. Vielleicht willst du mal korrigieren. Bei ChatGPT stimmt ja immer so ungefähr 80%. Man weiß nie, welche die 20% sind, die nicht stimmen, wie es wirklich ist.
Ja, da war schon viel dabei. Das ist sicherlich so richtig. Ich fand jetzt die 5 Sitzungen pro Woche relativ viel. Also normalerweise in der Klinikpraxis sind es vielleicht so 2 bis 3. Es kommt aber auch drauf an, wenn man stationär ist, ein bisschen anders als ambulant und so weiter. Es gibt jetzt auch in USA eine ganz neue Methode, nennt sich Accelerated TMS, wo man wirklich am Tag mehrere Sitzungen hat. Also da ist noch viel, verschiedene Methoden gibt es da eben noch. Sonst passt es soweit alles. Eigentlich ist der Ablauf ähnlich bei uns. Das Einzige ist halt, wie gesagt, dass wir dann noch eine Methode dazufügen, nämlich die EEG, also um dann eben die Hirnströme messen zu können und um dann in Echtzeit erstens mal diese Synchronisierung vorzunehmen. Also vielleicht nochmal, das ist wie so ein, wir versuchen die Fenster zu finden, wann das Gehirn bereit ist, eine Veränderung zu erfahren. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei der Konzentration, wenn man jetzt versucht, was zu lernen. Dann gibt es so Momente, da ist man aufnahmefähig, man liest sich was durch, das hat man verstanden und dann ist es irgendwie drin. Und dann gibt es andere Momente, da ist man irgendwie abgelenkt oder irgendwie, es beschäftigt einen was oder es ist die falsche Tageszeit oder zu wenig Koffein oder was auch immer. Und dann funktioniert es nicht. Das Gehirn funktioniert nicht immer gleich. Und das Ganze eben jetzt runtergebrochen auf Millisekundenskala ist eben bei der TMS auch der Fall. Wenn der Puls aufs Hirn trifft und das Hirn ist nicht im richtigen Zustand, oder umgedreht positiv formuliert, es ist im richtigen Zustand, kann der Effekt viel, viel größer sein. Und das heißt, wir fügen erstmal noch eine zweite Technologie hinzu, um das sozusagen präziser zu machen. Aber die erhoffte Wirkung ist dann eben größer. Das heißt, das wird entweder in einer schnelleren Response oder in einer früheren Genesung oder weniger Sitzungen. Das müssen wir alles noch in klinischen Studien zeigen. Das kann ich auch jetzt einfach noch gar nicht so genau zeigen. Nicht so genau sagen, aber präklinisch, elektrophysiologisch hat man schon nachweisen können, dass der Effekt, wie sich das Gehirn wirklich auf zellulärer Ebene verändert, größer ist, wenn wir die Zeitpunkte richtig einstellen. Und das muss jetzt in die Klinik übertragen werden.
Ja, zeig mir mal mit der Hand, wo sitzen denn die Depressionen oder die Areale? Ja. Also hier vorne
wird da stimuliert, genau.
Okay, ja. Und wenn zu wenig los ist, gibt es Depressionen oder wie kann man sich das so ein bisschen runtergebrochen?
Ja, das ist jetzt sehr sehr einfach formuliert und ich bin auch keine Ärztin, muss ich gleich dazu sagen. Also am besten, wir wechseln schnell das Thema, weil ich kann es nur falsch sagen. Aber ja, man kann sich das so vorstellen, wie wenn quasi das Ganze so ein bisschen runterreguliert ist und durch diese Pulse wird eben Strom erzeugt und es wird alles so ein bisschen aktiver. Nichts anderes machen die Pharmaka zum Teil eben auch.
Ja, wo ich noch so ein bisschen so überlege, ist, Menschen bekommen ja Depressionen vielleicht durch Traumata oder ich habe ja ein Buch geschrieben darüber, dass Depressionen auch dadurch entstehen, dass Blockaden in den Chakren vorliegen. Also das sind ja oft Themen, die wir in unserer Sozialisierung erfahren, die zu Blockaden führen und dann quasi die Ströme im Körper, die Energieströme nicht so richtig stattfinden. Das heißt, es hat viel psychologische Aspekte, die sich dann wieder körperlich verlagern und dann diese Idee, dass egal was man erlebt hat, was man für Traumas hat oder so, man dann Depression hat und dann gibt man einen Stromschlag und dann ist alles weg sozusagen. wäre ja schön, aber es ist für mich noch so, es sind so zwei Welten und es ist vielleicht gerade das Geniale daran.
Absolut. Und da muss man auch dazu sagen, wir fokussieren uns auf die Methode. Aber am Ende, ich habe das mal in einem Vortrag gesehen von einem, glaube ich, Psychiater. Am Ende ist es ein Puzzleteil. Der hatte so ein kleines Puzzle aus 4 verschiedenen Teilen. Das eine war die Psychotherapie. das andere eben die Hirnstimulation, das dritte war Pharma und das vierte fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Vielleicht Psychedelika kommen jetzt gerade ja auch oder andere Methoden, ja. Und so wird es bei psychischen Krankheiten noch sehr lange sein. Wir haben noch zu wenig verstanden, also wir haben so kleine Teile verstanden und solange das nicht, ich wollte gerade sagen, solange es nicht klar ist, wie genau man das heilt, aber ich glaube nicht mal, das wird so sein. Das Hirn ist so komplex, dass da sicherlich verschiedene Methoden zusammenspielen müssen. Ich würde immer, ohne Ärztin zu sein, aber die würden das wahrscheinlich so bestätigen, so eine Hirnstimulation begleiten mit Therapie, genauso wie man nicht einfach nur Pillen nimmt und dann wieder nach Hause geht, sondern das eigentlich eingebettet sein soll in eine Psychotherapie oder was auch immer für andere Therapieformen. Also so ganz so einfach ist es nicht, aber es ist ja dann auch oft so, dass zum Beispiel, um überhaupt sich damit beschäftigen zu können, wo kommt es denn her und wie kann ich das denn lösen oder wo gibt es vielleicht ungelöste Dinge, muss ich ja auch irgendwie bereit dafür sein. Und in einer schweren depressiven Phase kann ich mich schlecht mit meiner Vergangenheit beschäftigen und da Probleme lösen und dann sozusagen zu sagen, okay, ich gucke erstmal, dass es mir körperlich wieder besser geht, um dann zu gucken und die Themen anzugehen. Jetzt mal ganz, ohne dass ich Psychiaterin bin, mal ganz grob formuliert, so muss man sich das vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist die richtige, dieser Baukasten, dieses Baukastensystem, ja, wo man dann quasi einen Beitrag leistet zu dem Gesamten. Ich habe neulich, ich höre jetzt gerade ganz viele Podcasts über die KI, weil ich ja jetzt mich so zur KI-Expertin weiterentwickle, weil ich das Thema Mensch und KI ja zusammenbringen möchte für mein neues Buch. Habe ich jetzt gehört, dass Sie gerade forschen, KI zur Unterstützung von Einsamkeit bei Menschen. Einsamkeit führt ja auch oft zu Depressionen und dass dieses Sprechen mit der KI, also da sollen ja jetzt gerade besondere Modelle entworfen werden. Die haben so ein System Alfred dargestellt, der speziell für ältere Menschen auch gedacht ist. Aber dieses mit jemand sprechen können, der auch Antworten gibt und einen beschäftigt, hilft vielen Menschen, auch wenn es dann, sag ich mal, der Chatbot ist und gar kein anderer Mensch. Und dann war auch die Frage, ja, aber ist das jetzt die Lösung auf Dauer, dass jeder alleine in seinem Zimmer vorm Computer sitzt und so. Aber sie haben gesagt, ja, aber es ist so, dass gerade Männer wohl sehr gerne mit so einem, also so anonymisiert, mit so einem Chatbot überhaupt mal sprechen, bevor sie sich trauen, mit echten Menschen zu sprechen und dass quasi dieser Ansatz, mit dem Chatbot zu reden, sie dazu gebracht hat, dann irgendwann auch zu einem echten Therapeuten oder einer Therapeutin zu gehen, um sich zu helfen zu lassen, weil sie gemerkt haben, das Sprechen tut mir gut. Und das war quasi so dieses, die Büchse der Pandora wurde mal geöffnet, indem man überhaupt mal zugelassen hat, darüber nachzudenken. Und dann ging so dieser Weg weiter. Und das hat mir auch gefallen, diese Idee daran.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, die Wartezeiten und die Übergangszeiten. Also heutzutage entscheide ich mich heute, wegen meiner Depression eine Therapie zu beginnen, kann das mal gut und gerne 6 bis 9 Monate dauern, bis ich da überhaupt einen Platz bekomme. Und die Hürde anzurufen, 5, 6, 7, 8, 9 Praxen anzurufen, bis ich irgendwo reinkomme. Und genau für diese Übergangslösung können halt solche Therapieformen oder KI oder diese ganzen digitalen Lösungen, so Apps, die jetzt rauskommen, die einem helfen, irgendwie mit diesen Krankheiten klarzukommen. Die haben da alle ihren Platz und am Ende wird es wahrscheinlich immer bei der Psychotherapie landen, aber dann haben wir eben jemanden schon bis dahin überbrückt. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig da. Und deswegen, ich meine, ich denke sowieso auch in der Startup-Welt, aber auch jetzt hier in der medizinischen Welt, da bringt dieses Konkurrenzdenken, wer ist nachher die beste Therapie, gar nichts. Es wird so, also leider ist der Markt so groß und auch so divers, dass da jedes einzelne Produkt oder jeder einzelne Ansatz wahrscheinlich einen Platz hat.
Ja, ich habe gelesen, 350 Millionen Menschen weltweit leiden an Depressionen und da sind wahrscheinlich schon lange noch nicht alle erfasst, weil man ja gar nicht in allen Ländern erheben kann. Ja, also es ist irre. Ja. Und dann ist natürlich, wenn ich das richtig verstanden habe, euer Produkt ja gar nicht mit den Depressionen schon ausgelastet, sondern ihr habt ja auch noch ein Potenzial für andere Betätigungsfelder, oder?
Richtig, also immer da, wo das Gehirn irgendwie im Ungleichgewicht ist, können wir mit der Hirnstimulation was tun. Zum Beispiel eben die schon genannten Zwangsstörungen oder Angststörungen, Traumata, auch bei Tinnitus gibt es Forschung, auch bei den neurodegenerativen Krankheiten, Parkinson, solche Geschichten. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viel Potenzial.
Ja, also ihr seid skalierbar ohne Ende sozusagen, ja, auch vom Produkt her,
chronische
oder?
Schmerzen habe ich zum Beispiel, das ist auch ein Megathema, chronische Schmerzen habe ich jetzt gerade, ich wusste, ich habe noch ein wichtiges vergessen, wo wir jetzt auch rein wollen mit Forschung und mit Studien, weil das ist natürlich ein ewig weites Feld, ja. Sorry, jetzt hattest du noch eine Frage gestellt, die ich glaube ich
Nee, ich glaube, es war ganz, nee, das passt schon, das ist super wichtig. Ja, nee, das Thema Demenz ist ja ein Riesen-Thema, ja. Kann man da auch an euer Produkt denken?
Genau, da ist halt immer die große Frage, da wird es noch viel Forschung brauchen. Das ist einfach ein degenerativer Prozess. Die Frage ist, inwieweit lässt er sich aufhalten? Und da, ja, ich sag mal so, wie gesagt, diese Ungleichgewichtsgeschichten, wo man weiß, die Hirnsubstanz ist da, sie ist nur irgendwie vielleicht nicht im richtigen Gleichgewicht. Das ist unser erster Ansatz und da wird auch die TMS heute eingesetzt. Es gibt Forschung dazu, aber da sind wir noch nicht ganz so weit. Da wird es wahrscheinlich erstmal in Richtung Aufhalten gehen und dann je nachdem, was dazukommt, wo man weiß, wo entsteht es und wo kann man hier ansetzen. Aber letztendlich ist halt das immer wert zu untersuchen, weil halt, wie gesagt, das Nebenwirkungsprofil so gering ist und da einfach so großes Potenzial dahinter ist. Ja. Übrigens ist auch unser Ansatz mit der Personalisierung gar nicht nur auf TMS beschränkt. Also auch da kann man denken, Tiefenhirnstimulation könnte man synchronisieren auf die Oszillationen, also auf die Hirnströme. Auch andere Stimulationsmethoden könnte man synchronisieren. Also auch da haben wir dann Skalierungspotenzial. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
Genau, also diese tiefe Hirnstimulation für alle, die jetzt hier noch keine Experten sind. Ich bin ja da auch eine davon. Das ist eben das, wo man Elektronen chirurgisch ins Gehirn einsetzt und quasi dann hilft bei Parkinson und all solchen Themen, dass man da unterstützt. Ja, also ein chirurgischer Eingriff, anders als bei euch. Ja. Nee, super. Jetzt habe ich vielleicht einen Verwandten oder so, der Depression hat. Wie komme ich jetzt an euer Produkt oder überhaupt in diese Richtung? Wie geht es denn? Ja. Wo kann ich denn da suchen?
Genau, also in Tübingen an der Uniklinik, an der Psychiatrie, werden regelmäßig Studien durchgeführt dazu. Und wir machen natürlich auch immer weiter, öffnen wir da die verschiedenen Studien. Ich will da auch wir sind noch nicht so arg in der Öffentlichkeit, aber auch da wollen wir ein bisschen mehr rausgehen. Wir warten da auch gerade einfach noch auf die Zertifizierung. Man muss immer sehr gut aufpassen mit Compliance, was man so verspricht und erzählt. Ja, deswegen sind wir da noch so ein bisschen, noch nicht ganz so laut, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel gibt es jetzt auch hier im Nachbarort in Reutlingen die erste Praxis, die eben TMS-Hirnstimulation anbietet, standardmäßig. Da steht noch nicht unser Gerät, weil es ja noch nicht dort stehen darf. Mhm. Aber so, ich denke mal, hier lokal werden so die ersten unserer Geräte dann auch eingesetzt werden. Und wenn man jetzt global guckt, also auch in anderen Städten, aber auch in USA oder in Kanada, wir haben, meine Mitgründer sitzen ja jetzt in Kanada, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, die sind eben an einem der größten Zentren für klinische Studien in der Psychiatrie, am CAMH in Toronto. Und dort wird unser Gerät jetzt auch in vielen Studien eingesetzt. Also da kann man das schon finden, aber es darf auf jeden Fall noch mehr werden in den nächsten Jahren.
Ja, wie lange glaubst du, dass die Zertifizierung geht? Also es ist ja schwierig, diese Zertifizierungsstellen sind ja chronisch überlastet durch diese neue EU-Richtlinie, wo man ja viele Themen nachzertifizieren muss. Ich war da in der Verbandspolitik auch mit beschäftigt mit dem Thema. Also von daher, was ist so die Prognose?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich will mich nicht durchringen, eine Zahl zu sagen, weil ich habe schon so oft geplant und gedacht, aber ja, ich sag mal so, wir haben unseren Teil getan. Der nächste Schritt sind die Audits, wo wir auch MD-Sub-Audit und MDR-Audit jetzt machen wollen. Und unsere Produktakte liegt vor. Wir hoffen einfach, dass sich, ich sag mal, in den nächsten Monaten da relativ viel tut.
Ja, toll. Da drücke ich euch ganz doll die Daumen. Liebe Ramona, ich denke, wir sind so langsam am Schluss unseres Podcasts angekommen. Willst du noch irgendwas unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Vielleicht auch die noch gar nicht so wissen, wo es hingehen soll in ihrem Leben, Gründerin werden oder so, ist vielleicht auch eine coole Idee, oder?
Absolut, genau. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Und ja, ich habe da eigentlich, das sind immer so zwei Themen, die mir da extrem wichtig sind. Das eine habe ich am Anfang, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, so diese Idee von, wer ist eigentlich gut genug oder wer kann eigentlich Gründer sein, wer kann Unternehmerin sein? Und da schlägt mein Herz echt sehr für die ImplementiererInnen dieser Welt. Also nicht nur die grandiose Idee haben. Und meistens wahrscheinlich nicht mal unbedingt die sind nachher die guten Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Also Gold wird es dann, wenn diese zwei Typen zusammenkommen. Jemand, der eine grandiose Idee hat und jemand, der sagt, so, und was ist jetzt in einem Jahr unsere Vision, in einem Monat das, was wir erreicht haben wollen und was ist heute, was sind heute die drei To-Dos, die ich jetzt erledigen muss, damit das vorangeht. Und da gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr Menschen, die so ticken. Und die sollten diesen Gedanken, dass sie nicht Unternehmerin oder Gründerin sein können, gleich mal wegtun und nochmal drüber nachdenken, wenn sich die richtige Gelegenheit ergibt. Weil das habe ich wirklich gemerkt, dass das extrem wichtig ist für Startups. Sehen wir auch ganz viel bei Startups. Da, wo diese Kombi da ist, hat meistens großes Potenzial. Ja, und das andere ist offensichtlich, ne? Wir brauchen mehr weibliche Gründerinnen. Wir brauchen mehr weibliche Unternehmerinnen. Und zwar nicht nur weibliche, sondern auch weibliche in einem Alter, wie ich es bin, mit vielleicht Familie, die irgendwie einfach ein volles Leben haben, aber trotzdem ein Unternehmen führen und voranbringen. Und ich sag mal, für die Organisation, den Familienalltag, ist das gar nicht das Schlechteste, weil man ist ja super flexibel. Ja? Also natürlich ist es sehr viel Arbeit, aber die kann ich halt selber strukturieren. Das heißt, ich finde gar nicht, dass sich das so arg widerspricht. Klar, die Verantwortung ist da, logisch, das ist schon da, aber ich meine, die hat man dann zu Hause mit Kindern auch. Also das ist auch, ja, auch eine große Verantwortung im Leben. Also ich merke einfach, es lässt sich gut vereinbaren und ich bin davon überzeugt, dass das auch nicht nur eine Meinung ist, dass ich das jetzt halt schön fände, wenn es noch mehr Leute gäbe wie mich, sondern wir wollen uns ja auch mal vorstellen, was wollen wir denn eigentlich für Unternehmen später haben und was wollen wir für eine Gesellschaft haben. Und je diverser das ist, desto besser bildet es die Gesellschaft ab. Ich will nicht Unternehmen haben, die immer durch die gleichen, Entschuldigung, zwei Typen nach der Uni gegründet wurden. Ich möchte, dass die irgendwie divers ist, dass da Familienmenschen sind, verschiedenen Alters, verschiedenen Herkünfte, Nationalitäten. Weil so gibt es dann auch solche Unternehmen, die so unterschiedlich sind. Und da findet jeder Mensch dann einen Platz. Und die Gesellschaft ist dann bunt, ja. Und ja, ach, da könnte ich ewig drüber reden. Das begeistert mich einfach. Von daher, ich kann es nur empfehlen, sich das genauer anzuschauen.
Ja, super, vielen Dank. Und ich blende jetzt eine kurze Werbung ein und dann mache ich noch ein Fazit aus unserem Podcast, bevor wir uns hier verabschieden.
Jetzt kommt Werbung.
Ich würde mich riesig freuen, wenn du eines meiner Online-Frauen-Empowerment-Seminare besuchen würdest. Wir sprechen über Netzwerken für Frauen, über das Thema Sichtbarkeit von Frauen und über das Thema Frau im Business. Meine Seminare findest du auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de unter dem Stichwort Seminare. Viel Freude beim Reinstöbern und bis dann! Ja, vielen Dank, dass ihr jetzt bis zum Schluss hier dabei geblieben seid und uns hier gelauscht habt bei unserer Plauderei. Und ich freue mich riesig, liebe Ramona, dass du hier in unserem Podcast so bereichernde Worte gefunden hast, weil das ist genau das, wofür ich auch brenne. Diese Diversität und auch dieses nicht so viel vergleichen, sondern einfach rausgehen und machen, weil ja oft wir Frauen in einem männerdominierten Umfeld uns selber so fremd fühlen und uns denken, ja, wir sind aber so anders. Und dann sind wir vielleicht auch falsch hier, vielleicht können wir es nicht, aber das stimmt überhaupt nicht. Es braucht eben auch diese Perspektive. Es braucht ganz unterschiedliche Menschentypen, um ein Unternehmen voranzutreiben und auch um eine Gesellschaft voranzutreiben. Und es ist toll, wenn wir diese verschiedenen Menschen auch sichtbar machen, damit andere Menschen, die vielleicht denken, ja, wow, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Ich kann ja eine coole Gründerin sein, weil ich bin mega strukturiert. Ich kann hier echt Timelines einhalten. Ich kann die Leute managen. Ich kann da so ein bisschen Struktur und Ordnung reinbringen in diese kreative Welt, die ja aus lauter Kreativität ja eigentlich sich selbst nicht genügt, sondern da fehlt eben dann das, was es auf die Straße bringt, was die Businesspläne schreibt, was mit den ganzen Investoren und so weiter dann auch die Gespräche führt, und da gibt es ja viel zu tun. Ja, also vielen Dank, und wem dieser Podcast gefällt, gerne 5 Sterne geben, vielleicht auch eine coole Rezension, empfehlt ihn weiter, das würde mich riesig freuen, und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.